Hi und herzlich willkommen zurück zu Growth Management. Mein Name ist Chris und ich bin hier mit Emanuel. Emanuel ist heute wieder komplett unvorbereitet. Ich habe nämlich Fragen mit dabei und er weiß noch gar nicht, was ihn erwartet. Und ich saß vorhin auf dem Balkon draußen und habe mir teils selber Fragen überlegt, die mich sehr, sehr stark einfach beschäftigen. Und dann habe ich einfach noch Research gemacht über psychologische Prozesse, wie man beispielsweise, denke ich, vielen Leuten hier helfen kann. Weil wir wollen mit Growth Management wirklich Leuten helfen, die auch vielleicht auch Themen ansprechen, die viele so gar nicht ansprechen oder direkt wegschieben. Und da habe ich heute ein paar Fragen vorbereitet, 5 an der Zahl. Und deswegen freue ich mich auf die heutige Episode. Emanuel, du bist ja gar nicht vorbereitet in dem Ganzen, aber ja, erzähl gerne mal, wie geht's dir? Hattest du bisher eine erfolgreiche Woche und bist du gespannt, was ich heute vorbereitet habe für dich?
Ja, mir geht's super. Danke der Nachfrage. Meine Woche war auch gut. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, aber meine Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Ich liebe meine Arbeit und von daher habe ich da auch, sehr viel positiven Stress gehabt und ganz wenig Negativstress, wo ich gemerkt habe, es ist ziemlich viel. Ich kann vielleicht Deadlines nicht halten oder so. Es war eher wenig. Von daher geht es mir sehr gut und ich finde es immer schön, wenn man so spontan ins kalte Wasser geworfen wird und nicht weiß, was auf einen zukommt. Ich mag das. Schieß los, Chris.
Ja, jetzt geht's ab ins Kreuzverhör, deswegen schneide ich an. Erste Frage, welche Rolle, und ich habe mich vorab ganz kurz, ich habe mich wirklich öfter diese Frage gestellt, weil ich da auch für mich privat so ein paar Themen habe, wo ich das wirklich reflektiert habe. Und deswegen erste Frage, welche Rolle spielen genetische Faktoren bei der Entwicklung von psychischen Störungen und vor allem Verhaltensweisen? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, was die Genetik so damit zu tun hat? Und was vielleicht auch wichtig ist, inwiefern kann man das denn dann selber beeinflussen noch?
Ja, das ist ein super spannendes Thema. Also diese Faktoren, was ist Anlage und was ist anerlernt oder vom Leben mitgegeben, da ist die psychologische Forschung auch noch nicht so weit vorangeschritten. Man weiß zum Beispiel, dass bei der Motivation genetische Faktoren eine erhebliche Rolle spielen und ob man sich von Grund auf gut für Dinge motivieren kann oder nicht, da spielt die Genetik eine große Rolle, aber es ist nicht in allen Bereichen der gesamten psychologischen, sag ich mal, des Forschungsrepertoires genau beleuchtet. Diese genetischen Faktoren spielen aber aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, glaube ich, eine ziemlich große Rolle. Weil, wenn man sich mal vorstellt, was zum Beispiel bei Hunden sehr intensiv erforscht ist, was an Verhaltensweisen wiedergegeben wird über Generationen. Da habe ich mal in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen, mit dem Hund auf Du von Eberhard Rummler. Das ist ein schönes Buch, was ich da empfohlen habe. Für jeden Hundebesitzer, glaube ich, ein sehr gutes Buch auch zu lesen. Und da geht es genau um diesen Bereich, also dass man bei Hunden festgestellt hat, dass gewisse Anlagen, wenn man dann dieses Verhalten fördert, dass das dann stärker ausgeprägt ist als bei anderen Rassen, die eben diese Anlagen nicht haben und wenn man das fördern würde. Ich hoffe, das hat man jetzt verstanden, wie ich das gemeint habe. Und ich habe mich halt gefragt, so beim Lesen, warum sollte das bei einem Hund so sein und bei einem Menschen nicht? Oder warum sollte es bei einem Pferd so sein? Gibt es auch Pferdezucht, ist ja auch eine, für Reitturnierpferde und so weiter. Warum sollte das bei Pferden funktionieren, was auch nur einfache Säugetiere sind, und bei Menschen nicht? Und ich glaube, dass die Forschung, auch gerade die Epigenetik, die wird in den nächsten Jahrzehnten da ziemlich heftige Sachen, glaube ich, zutage führen, wo wir unseren heutigen Umgang mit diesem Thema der Genetik des Menschen, glaube ich, sehr viel neu überdenken müssen.
Es ist echt ein super spannendes Thema. Ich persönlich bin auch fest davon überzeugt, dass es in der DNA ist, dass es auch diese genetischen Veranlagungen demnach gibt. Und was ich beispielsweise nur jedem noch mitgeben mag, ist, dass man sich nicht damit identifizieren muss. Ja, weil es gibt ja beispielsweise diejenigen, die dann sagen, ja, ich habe so viele Leute in meinem Familienkreis, Verwandtschaft und beispielsweise auch Vorfahren vielleicht, die vielleicht das eine Problem hatten oder vielleicht diese Sucht hatten oder was auch immer, und dann identifiziert man sich mit und gibt halt die Schuld ab und sagt, ja, wegen dem ist es so. Und ich bin halt beispielsweise jemand, der gerne sagt, so brech das Ganze mal. Ja, sei du die Veränderung, die du sehen magst und für zukünftige Generationen das Beispiel. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache, wo man einfach diese Entscheidung treffen muss. Und da kommen wir auch schon mit einem nahtlosen Übergang zu der nächsten.
Warte, noch mal, Chris. Ja. Bevor du mit der nächsten Frage, eine Sache möchte ich noch ergänzen. Und zwar, das heißt ja aus meiner Sicht nicht, dass wenn du eine zum Beispiel einen Hang dazu hast, zum Beispiel eine Suchtthematik zu entwickeln, ja, das heißt nicht, dass du deswegen süchtig wirst, sondern dass du da vielleicht eine Veranlagung hast oder zum Beispiel, nehmen wir was Positives, du hast eine genetisch gute Veranlagung zum Beispiel zum Fußballspielen. Das heißt, wenn jemand das in deiner Kindheit, in deiner Jugend aktiv fördert, wirst du ein signifikant besserer Fußballspieler oder Fußballspielerin werden, als wenn du das nicht hättest. So meine ich das. Das wollte ich noch ergänzen. Mhm. Also es kommt, das ist bei den Hunden ist es nämlich so. Also alles, was du, wo die Basis von der Genetik her da ist, und dann kann ich das im viel, viel besseren Maße herausfördern, als wenn es nicht da wäre. So habe ich das gemeint.
Ja, das wollte ich noch ergänzen. Ja, sicherlich. Gerne sicherlich, auf jeden Fall. Genau. Genau, die zweite Frage ist, denke ich mal, sehr, sehr wichtig, weil wir sind im Endeffekt das Resultat von der Summe unserer Entscheidungen. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, allgemein auch privat, was sind denn deine psychologischen Prozesse, die du wirklich in so eine Entscheidungsfindung mit einfließen lässt? Also machst du dir da wirklich Gedanken, vielleicht Best Case, Worst Case, oder wie wägst du das vielleicht ab? Gibt es da irgendwelche vielleicht psychologischen Prozesse, die du damit einfließen lässt? Ich denke, wir können damit auch jedem helfen, weil wir sind, wie gesagt, die Summe unserer Entscheidungen. Genau.
Ja, ich glaube, es kommt auf die Art der Entscheidung an. Gehen wir jetzt mal davon aus, ich muss jetzt eine zum Beispiel ökonomische Entscheidung treffen oder eine berufliche Entscheidung oder eine Entscheidung, die, sag ich mal, eine langfristige Tragweite hat. Ich habe irgendwann mal von der Premortem-Methode was gehört, da haben wir auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht, und dann ist mir aufgefallen, dass ich das intuitiv eigentlich schon mein ganzes Leben mache. Woher das kommt, weiß ich nicht. Die Premortem-Methode ist letztendlich eine Methode, wo man sich den Worst Case vorstellt und dann sich an diesem Negativbeispiel das als positiven Aufhänger nimmt und zu sagen, okay, wenn ich diese und jene Entscheidung treffe, kann das im schlimmsten Fall passieren? Kann ich damit leben, mit diesem schlimmsten Fall oder nicht? Und dann gehe ich dahin zu sagen, okay, wo muss ich vielleicht die Entscheidung so abwandeln, dass dieser Worst Case nicht mehr so schlimm ist? Und ich mache das, glaube ich, intuitiv bei den meisten Entscheidungen. Also ich denke sehr viel, wenn ich eine Entscheidung treffe, über die Konsequenzen nach. Also gar nicht nur über die negativen Konsequenzen, sondern auch über die positiven. Also ich versuche da immer den Mittelweg zu finden, dass ich da zwischen diesen, sag ich mal, Emotionen, gerade mit Geld, zwischen Angst und Gier, da den Mittelweg finde und mich nicht, sag ich mal, zu einer Seite hinreißen lasse. Weil wenn man sich zu einer Seite hinreißen lässt, sorgt es dafür, dass das Bewusstsein getrübt ist und du, sag ich mal, eine emotional gesteuerte oder gelenkte Entscheidung triffst. Als wenn du rational, und da bin ich, glaube ich, jemand, der da, weil ich bemühe mich sehr, fast nur rationale Entscheidungen zu treffen und keine emotionalisierten, weil diese Emotionen, eine Entscheidung aus dem Bauch raus, aus der Emotion heraus, so flopp, ganz schnell, das ist nicht mein Typus. So fühle ich mich einfach nicht gut, weil ich brauche irgendwie so ein bisschen Struktur. Ich muss wissen, was ich mache, was passiert, wenn ich dies oder jenes tue. Das gibt mir irgendwie Sicherheit. So.
Ja, sehr interessant, sehr interessant. Ich mache das auf jeden Fall auch sehr ähnlich. Ich finde es wichtig, sämtliche Szenarien wirklich durchzuspielen. Da ich selber am Finanzmarkt bin, gehe ich auch beispielsweise bei Entscheidungen mit Chancen-Risiko-Verhältnis vor und frage mich da halt wirklich, was ist wirklich on the table, was ist das Risiko, was ist die Chance, und wägt das Ganze halt ab, und das kann man wirklich auf alle Alltagssituationen auch abwägen, ne? Und deswegen, ja, finde ich super interessant, richtig, richtig guter Mehrwert. Ich hoffe, hier können sich auf jeden Fall einige was von mitnehmen. Ich würde sagen, wir starten direkt weiter mit der nächsten Frage, weil ich, wie gesagt, noch drei weitere Fragen für dich habe. Jetzt kommt zu einer Sache, wo ich super, super viel Feedback wirklich bekommen habe, wo wir mal drüber gesprochen haben. Und zwar haben wir mal eine ganze Folge gemacht über das Thema Sucht. Und deswegen ist meine Frage an dich, ja, was sind denn die Mechanismen dahinter, ja, wie so eine Sucht beispielsweise entsteht und wie kann man das Ganze behandeln? Weil ich weiß, dass viele, viele Leute, es können verschiedenste Süchte sein, ob das jetzt nach Social Media ist, ob das auf irgendwelche Substanzen ist, ob das die Sucht nach, ja, Anerkennung ist, es spielt keine Rolle. Es gibt ja so viele Verhaltensweisen in diesem Sinne. Wie kann man das denn vielleicht erkennen und auch aufarbeiten?
Also ich glaube, dass, also wenn man eine Sache relativ intensiv macht und das über auch einen gewissen Zeitraum macht, dann ist es aus meiner Sicht noch keine Sucht. Aber wenn die Sache, sag ich mal, in einer Richtung läuft, dass eventuell dass der persönlich, also die Persönlichkeit oder das persönliche Umfeld vielleicht darunter anfängt zu leiden, dann sollte man schon schauen, was ist da los und woher kommt das. Und ich glaube ganz fest daran, dass jeder, der eine Sucht oder Abhängigkeit von Dingen, von Verhaltensweisen, was auch immer entwickelt, dass es dort einen nicht gefüllten Raum gibt, wo an diese Stelle dann die Sucht tritt. Weil wenn an der Stelle, was wäre ein gutes Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel zum Beispiel Alkoholkonsum. Ja? Jemand, der zum Beispiel schüchtern ist und Angst hat, Frauen anzusprechen, der trinkt dann immer erst ein paar Bier, und das macht er jetzt nicht seit gestern, weil sonst wäre es keine Sucht, sondern er macht das schon seit 20 Jahren so, um halt eine Frau anzusprechen. Also was wäre denn zum Beispiel hypothetisch der Hintergrund, warum er dieses fehlende Selbstbewusstsein hat, diese Schüchternheit? Ne? Mhm. Das ist einfach ein Zustand, der aus irgendwelchen Gründen da ist. Da gibt es ein Vakuum und die Substanz und das Verhalten der Sucht füllt dann dieses Vakuum, dass er in der Gegenwart eine Handlung vollführen kann, von der er sich in der Zukunft ein Ergebnis erhofft, zum Beispiel eine Frau kennenzulernen. Und deswegen, also Sucht, ich sage immer, Sucht kommt von Suchen und man sollte selber, wenn man bei sich in irgendeiner Form eine Abhängigkeit feststellt, egal von was, sollte man gucken, was ist der Hintergrund und was versuche ich damit zu kompensieren, was versuche ich damit zu verstecken, zu verleugnen, was hole ich mir damit, was kann ich dadurch vielleicht sogar vergessen. Ne? Gerade, glaube ich, viele Männer, die intensiv Alkohol konsumieren, sind häufig, ist zumindest meine Wahrnehmung, sehr, sehr emotionale Männer, die sehr feinfühlig sind, glaube ich, und mit vielen Dingen im Leben einfach sehr schwer klarkommen. Und dann halt einfach, um diese vielleicht übersteuerte Emotionalität runterzukriegen, betäuben sie sich mit Alkohol, weil der einfach, betäuben, der macht taub, der macht, macht er wieder, der gleicht das wieder vielleicht aus. Die Katze kommt.
Ja, und die da darf jetzt aber auch ganz kurz gehen.
Und da wäre... Die hat keinen Bock, wa?
Ja, mag hier bleiben, mag auch mal was sagen.
und da, glaube ich, versuchen viele halt was zu kompensieren. Ich weiß, ich habe ja schon selber ein paar Mal gesagt, dieses Thema Sucht hat mein Leben auch eine gewisse Zeit lang begleitet oder geprägt. Und ich kann von mir selber sagen, dass ich da in der Zeit definitiv viele, viele leere Hüllen hatte, viel Vakuum, was damit gefüllt werden musste. Und ich habe mich halt darum gekümmert, dieses Vakuum für mich persönlich zu füllen, ohne eben Abhängigkeiten zu haben. Ne?
Richtig, richtig stark. Danke auch fürs Teilen. Also es sind wirklich so hilfreiche Sachen und ich weiß, damit ist wirklich jedem geholfen, weil ich selber auch, wie gesagt, mit vielen, vielen Leuten jeden einzelnen Tag in Kontakt stehe und ich weiß, dass es gesellschaftlich einfach ein sehr großes Thema ist und deswegen war mir das wichtig, dass wir auch heute mal wieder das Ganze thematisieren und deswegen, ich kann wirklich nur jedem Einzelnen sagen, egal, was du vielleicht gerade für eine Situation hast, ja, du kannst in jedem Moment diese Entscheidung treffen, dein Leben wirklich umkrempeln und der erste Schritt Schritt kann beispielsweise einfach auch mal sein, sich bei jemandem zu melden, sich mal jemanden beispielsweise jemanden zu holen, der einem beispielsweise an die Hand nimmt, ja, der mit dir ins Fitnessstudio geht, der dir einen Arsch tritt, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist wirklich eins der wichtigsten Sachen überhaupt, dass man auf die Menschen dann auch zählt in seinem Umfeld, die einen wirklich nach oben ziehen und dass man da auch beispielsweise wieder den Anhang findet. Ja, das ist eine super wichtige Sache, weil oftmals ist man dann in einem Umfeld, die alle dasselbe machen, ja, und dann lässt man sich da wieder mitziehen. Und da ist es ein ganz wichtiger Schritt, einfach auch mal einen Cut zu machen und da sich einen komplett neuen, ja, Input einfach auch zu holen, ja, auf sämtlichen Ebenen. Deswegen sehr, sehr wichtiges Thema und finde ich auf jeden Fall echt super spannend. Genau zu der nächsten Frage, Manuel. Warum, und das ist echt, ich könnte es wirklich sagen, diese Fragen, die helfen mir ja auch weiter. Und diese nächste Frage, die interessiert mich auch echt wieder. Ihr merkt es, ich brenne auf jeden Fall dafür, weil ich super spannend finde. Ich arbeite mit sehr, sehr vielen Leuten zusammen und gerade in diesem Bereich, wo wir ja auch sind, oder wo ich jetzt beispielsweise auch hauptsächlich bin, da geht es ja auch wirklich darum, dass man mit Stress umgehen muss. Und du bist ja auch Unternehmer durch und durch und du kennst auch sehr, sehr viele Leute. Und klar, wir haben stressiges Leben, ja, wenn man das mal so betrachten mag. Ich persönlich sehe Stress als nichts Negatives an, das habe ich aber auch schon mal geäußert. Es gibt aber auch Alltagsstress. Ja, ich kenne viele Leute, die jetzt frisch beispielsweise Mama, Papa geworden sind. Es gibt viele Leute, die dadurch beispielsweise in Anführungsstrichen neue Aufgaben auch bekommen haben und deswegen vielleicht mal schlaflose Nächte haben, ein bisschen gestresster deswegen sind. Deswegen meine Frage an dich ist, warum denkst du, sind einige Menschen widerstandsfähiger gegenüber Stress? Also es gibt Menschen, die sind eher labiler und Menschen, die sind eher stoischer drüber. Warum denkst du, ist es so? Und wie kann man den Stress beispielsweise mit deinen Erfahrungen am besten auch managen?
Also ich glaube tatsächlich, dass das nicht angeboren wird, also diese Resilienz. Das könnte jetzt vielleicht so ein bisschen widersprechen dem, was ich vorhin gesagt habe, weil ich glaube, dass gerade bei diesem Stressthema, dass das Üben, damit umzugehen, dass das ultra krass ist. Mhm. Also ich glaube, die Leute, die extrem resilient sind, die haben da super, super, super viel Energie reingesteckt, um das zu lernen, damit umzugehen. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt, weil ich sehe es ja an mir selber. Ich weiß, was für unglaubliche Überwindung es kostet, zu lernen, ruhig zu bleiben, obwohl man gerade komplett ausrasten will. Also ich bin ein relativ impulsiver Mensch von Natur aus, und ich muss mich da häufig so zurücknehmen, also heute viel, viel weniger als früher, weil ich einfach, ich kann es loslassen, ich kann es abgeben und sagen, jetzt ist nicht meins. Weil ich habe irgendwann für mich, und das war für mich ganz persönlich der Schlüssel, dass ich gesagt habe, letztendlich, wenn du dich aufregst und wenn du rumschimpfst oder da dir diesen Stress, der vielleicht, weil du Deadlines einhalten musst, weil du Termine hast, wie auch immer, wenn du den an dich ranlässt, dann bist der größte Verlierer dabei einfach du selber, weil du deine gesamte Energie verbrätst. Und das sorgt dafür, wenn du dich einmal richtig aufregst, das sorgt dafür, dass dein Immunsystem für 12 Stunden abgeschalten ist. Das ist krass, da gibt's Studien zu. Und das hat was mit dem Herzschlag zu tun, weil das Immunsystem am Herzschlag mit dran hängt. Und das Herz kann in 2 verschiedenen Zuständen schlagen. Einmal kohärent, also in einem gleichbleibenden Zustand, wenn man gelassen ist, wenn man glücklich ist, und dann im Chaoszustand. Das sind dann unterschiedliche Abfolgen von, also das Herz schlägt dann relativ unrhythmisch und das signalisiert dann dem Immunsystem, dass, sage ich mal, durch den Cortisolspiegel, der dadurch steigt, dass das Immunsystem wie runtergefahren wird. Und Leute, deswegen sagt man ja auch, dass dieser Negativstress irgendwann krank macht. Das ist nicht nur ein Satz oder eine Weisheit, Volksweisheit oder so, sondern das ist auch biologisch faktisch so bewiesen, weil das Immunsystem nicht funktioniert. Und da gibt es eine ganz, ganz geile Methode, und zwar, wie man ganz bewusst das Herz, wenn man wenn man sich aufgeregt hat und in diesen Chaoszustand da verfallen ist, dass man das Herz wieder in diesen kohärenten Zustand versetzt. Und zwar hat man in Studien festgestellt, dass wenn man etwas extrem Glückliches und Positives denkt, und gleichzeitig an sein Herz, also quasi mit dem Gedanken an einen extrem schönen Moment ist und gleichzeitig genau in seine Brust reinspürt, da wo das Herz ist, dass wenn man das dann 1 bis 3 Minuten macht, dass das Immunsystem hochgefahren wird wieder. Und das habe ich mal irgendwann angefangen zu verstehen, um diesen Kreisluster zu kriegen, dass wenn ich mich aufrege, dass der andere vielleicht auch genervt ist, aber dass eigentlich ich, nicht nur eigentlich, sondern ich der komplette Verlierer von dem Ganzen bin, weil ich habe mein ganzes Immunsystem komplett zerschossen, wenn ich mich so richtig doll aufgeregt habe. Und ich schade mir damit nur selber. Und das war für mich damals der Aufhänger, wo ich gesagt habe, ich kann so nicht mehr weitermachen.
So. Ja, ist super, super wichtig, dass man einfach damit lernt, zum einen umzugehen, weil Stress ist nichts, was man meiden sollte in meinen Augen, vor allem nicht, wenn man erfolgreich werden mag, weil es im Grunde genommen mit Verantwortung auch sehr, sehr viel zu tun hat. Ne? Wenn man halt viel Stress hat, dann trägt man oftmals sehr, sehr viel Verantwortung und dafür hat man sich in den meisten Fällen ja bewusst dafür entschieden. Ja, also auch wenn man beispielsweise Kinder hat, wenn man ein Business aufbaut, man entscheidet sich ja bewusst dafür, dass man diese Dinge tut und deswegen muss man auch die Verantwortung und dann die Aufgaben, die damit kommen. Und wenn das für den einen oder anderen vielleicht stressig ist, dann darf man es auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Zum Beispiel höre ich öfter mal, ja, ich muss meine Kinder abholen oder ich muss jetzt diesen Call machen für mein Business. Und ich denke mir immer, sag doch, ich darf. Selbst wenn du mal keinen Bock drauf hast, sag doch einfach, hey, ich darf das Ganze jetzt machen. Ich darf jetzt meine Kinder abholen. Ich darf jetzt den Call hier machen, weil es gab mal einen Moment, wo du unbedingt Kinder haben wolltest. Es gab mal den Moment, wo du unbedingt den Call haben wolltest, weil du vielleicht am Anfang deiner Karriere noch gar keine Calls hattest und jetzt freust du dich eigentlich auf den Termin. Das heißt, das aus einer anderen Perspektive zu betrachten ist sehr wichtig, weil dann bist du auch einer anderen Energie. Und sehr spannend, was du gesagt hast mit der Kohärenz. Ich habe beispielsweise auch mal gehört zur Manifestation, dass wenn du eine Kohärenz hast zwischen deinem Herz und zwischen auch deiner Visualisierung logischerweise, dann kannst du am stärksten manifestieren. Und das macht natürlich auch komplett Sinn. Ja, deswegen super, super interessant. Genau, wir kommen zur letzten Frage. Und das ist eine Frage, die einfach jeden einzelnen Tag auch irgendwo beschäftigt. Dazu eine kleine Anekdote. Und zwar ist mal Warren Buffett und Bill Gates, man kann jetzt von denen halten, was man von denen halten mag, aber eine Sache ist klar, die haben wirtschaftlich zumindest mal sehr, sehr viel erreicht und viel aufgebaut. Und die sind mal in einem unterschiedlichen Raum gefragt worden, was die Nummer eins Sache für Erfolg ist. Und beide haben auf ein weißes Blatt Papier geschrieben, Fokus. Das heißt, beide waren sich einig. Und ich persönlich würde auch sagen, wenn es so eine Sache gibt, dann ist es tatsächlich der Fokus. Weil wohin wir uns unsere Aufmerksamkeit richten, dorthin fließt unsere Energie. Und deswegen ist meine letzte Frage an dich, wie schaffst du es maximal fokussiert zu sein? Beispielsweise, wenn du auch arbeitest und wie beispielsweise kontrollierst du deine emotionale Intelligenz, weil oftmals hängt es ja auch sehr, sehr stark damit zusammen, dass man sich leicht aus dem Konzept bringen lässt und genau, das sind so die Punkte, die ich auf jeden Fall abschließend noch gerne wissen würde, weil ich glaube, damit können wir auch vielen Leuten helfen. Bei Fokus, wie gesagt, Leute, ist mit Abstand das Allerwichtigste.
Also ich glaube, dass das Allerwichtigste, zumindest ist für mich persönlich so, ablenkungsfrei einmal im Außen, also mein Umfeld, dass ich dort von außen keine Ablenkung habe, also überhaupt nicht irgendeine Pop-up-Nachricht oder irgendein Geräusch, was jetzt in meiner persönlichen Welt damit konnotiert, also gleichgesetzt ist, gibt mir Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel ein Handy klingeln, das suggeriert mir, mein Handy klingelton, ich höre den, ich muss jetzt irgendeine Aktion machen. Also einmal die Außenwelt und gleichzeitig genauso wichtig die Innenwelt. Weil wenn ich jetzt in mir selber einen aufgewühlten Zustand habe, wo ich zum Beispiel unter großem Druck stehe, weil ich jetzt, keine Ahnung, weil irgendwas in meinem Privatleben halt mich gerade sehr beschäftigt und ich möchte mich jetzt ganz fokussiert bei der Arbeit mit einer Sache auseinandersetzen, dann ist zwar vielleicht die Außenwelt ablenkungsfrei, aber die Innenwelt nicht. Und ich würde dafür sorgen, dass ich innerlich in einem entspannten, komplett freien und gelassenen Zustand bin und eben alle Signale in der Außenwelt abschalten. Und dann würde ich mich ganz strukturiert an die Dinge ransetzen. Also ich persönlich, ich arbeite, wenn ich jetzt unterschiedliche Aufgaben habe, dann priorisiere ich die zuerst mit einer Eisenhower-Matrix. Also ich habe für unterschiedlichste Businessbereiche in meinem Leben habe ich jeweils Listen mit so einer Eisenhower-Matrix, also immer nach A, B, C, D Prioritäten aufgeteilt, dann priorisiere ich das und dann setze ich mich zum Beispiel an einer A-Aktivität ganz bewusst dran und dann plane ich mir für diese Aktivität auch ein ganz bewusstes Zeitfenster, zum Beispiel 2 Stunden, wo ich weiß, dass diese Aktivität ungefähr 2 Stunden dauert und dann kümmere ich mich nur darum. So, und dann, das ist der Art von Fokus, wo ich reinkomme. Was auch wichtig ist, wenn man dann irgendwann sehr konzentriert ist, auch über längere Zeiträume hinweg. Bei mir ist es dann so, ich vergesse dann irgendwann alles komplett um mich rum, auch die Zeit. Und es ist wichtig, dass man zum Beispiel immer genug zu trinken da hat. Das ist auch was, dass man sich dann, wenn man so wirklich so fokussiert ist, sich dann nicht ewig in die Küche bewegen muss oder irgendwo zur nächsten Wasserkaraffe bewegen muss, sondern dass man an diesem Ort bleibt, wo man diese Kreativität vielleicht oder diese ganze Energie, diesen ganzen Fokus entfaltet. Weil alles, zumindest bei mir persönlich so, was mich dann da rausholt, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ich arbeite jetzt fokussiert und dann gehe ich aus dem Raum raus, vielleicht nur, um mir was zu holen, und dann quatscht mich irgendjemand voll. Dann hat man schon dieses äußere Umfeld, was dann plötzlich ein Bedürfnis anmeldet, in dem du nachkommen musst, und dann haut sich schon den Fokus auseinander. Also diese Ungestörtheit in und außen zusammengefasst, das ist das Wichtigste, finde ich.
Ja, mega interessant. Also ich meine, das Fokus beispielsweise kommt, indem man die Ablenkungen ausmacht, ist super, super wichtig. Was ich beispielsweise am Anfang, glaube ich, das war mit erste Episode, was ich ja damals gesagt habe, war Folgendes, und zwar, dass man sich einfach mal Gedanken machen sollte über eine Energietabelle. Das heißt, was gibt dir Energie, was zieht dir Energie, und einfach mal diese ganzen Energievampire aus seinem Leben wirklich cuttert. Und Fokus, und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich noch abschließend sagen mag dazu, weil Emanuel hat schon das Wichtigste eigentlich gesagt, Fokus kommt meistens nicht, indem man Dinge dazu macht, sondern indem man Dinge vor allem priorisiert und auch mal wegmacht, dass man da einfach ganz genau drauf achtet, was hat aktuell wirklich höchste Relevanz und was kann auch ein bisschen hinten angestellt werden oder auch delegiert werden. Ja, wo kannst du vielleicht andere Menschen oder vielleicht Systeme integrieren, dass du diese Aufgaben halt nicht mehr tragen musst. Und das ist auch ein Never-Ending-Process, dass du da einfach konstant fokussiert bist, und das ist ja auch nichts, was du irgendwie als Gewohnheit dann nonstop hast. Ja, bewusst fokussiert zu sein, ist ja eine Entscheidung im jetzigen Moment. Ja, es kann ja sein, dass du vielleicht in einem Meeting bist, dass du beispielsweise vielleicht in einem Gespräch bist und dann merkst du, du bist 5 Sekunden und deine Gedanken, die kreisen schon und du bist nicht mehr fokussiert. Also das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man sich da konstant dran erinnert. Und genau deswegen, das waren einige Punkte. Emanuel, du warst ja gar nicht vorbereitet. Gib gerne mal Feedback zu den Themen, die wir jetzt heute besprochen haben, nochmal abschließend. Teil gerne nochmal deine abschließenden Worte. Ich denke mal, wir haben nochmal, um zusammenzufassen, weil das war heute wirklich einiges. Wir haben heute zum einen über die ganze Genetik gesprochen, was mich super interessiert hat. Wie du das Ganze siehst, fand ich mega spannend. Über Entscheidungen haben wir gesprochen. Das Thema Sucht haben wir wirklich angesprochen. Stress haben wir thematisiert und jetzt noch Fokus. Gib gerne nochmal abschließende Message an die Community auch zu diesen Themen, die wir jetzt besprochen haben. Und genau.
Also mir macht das sehr viel Spaß, weil das mir jedes Mal, es ist für mich geistig erfordernd, weil ich weiß nicht, was kommt. Und gleichzeitig versuche ich das, was ich denke, eben runterzubrechen auf, fällt mir auch nicht mehr leicht, aber auf wenige kurze, wichtige Informationen. Und das ist eine Fähigkeit, die, wenn man die immer mehr entwickelt für sich persönlich, glaube ich, dass das insgesamt sehr förderlich ist, weil da auch neuronale Netze gebildet werden, wo man schnell, vielleicht unter zeitlichem Druck mehr oder weniger, weil wir wollen jetzt hier keinen 5-Stunden-Podcast machen, aber wo man gezwungen ist, eine kurze, prägnante Aussage zu treffen und sich zu entscheiden, was sage ich jetzt? Und das sind neuronale Netze, die auch bei den verschiedensten anderen Handlungen mit angesprochen werden, wo ich zum Beispiel schnell entscheiden muss. Und das ist, glaube ich, was Positives, wenn man diese Fähigkeit ausbildet. Und für mich fühlt sich gut an, weil ich mir letztendlich da auch nochmal selber Gedanken über mich selber mache. Und das ist auch noch was ich hier mitgeben kann, dass es ultra wichtig ist, sich über sich selbst Gedanken zu machen, wie man die Dinge sieht. Das könnt ihr zu Hause eigentlich auch mal ausprobieren. Es gibt so, was auch für eine Beziehung eine ganz schöne Sache ist, es gibt so eine Fragenliste im Internet, 100 Fragen, wenn euch abends langweilig ist in der Beziehung. Das ist cool. Wie siehst du was? Und das dann mal regelmäßig in Abständen zu machen, da kannst du jeden Tag über die unterschiedlichsten Themen reden. Das ist super krass. Guckt euch das mal an. Und dann entstehen da Abende, wie ihr sie vielleicht schon seit längerem, gerade wenn ihr in langen Beziehungen schon seid, schon echt lange nicht mehr hattet, weil ihr wirklich aktiv mit dem Partner redet und die euch an solchen Fragestellungen aufhängt und das erstmal ein komisches Gefühl ist, wenn du so random einfach gefragt wirst, hey, hier, wie siehst du das? Oder was ist deine Einstellung zu dem und jedem Thema? Das ist cool. Macht Spaß.
Ich finde das mega spannend. Danke auch für den Tipp. Und es gibt noch ein Buch, was ich empfehlen mag in diesem Kontext, weil das ist ähnlich, auch im Beziehungsbereich. Frag mich nicht genau, wie das heißt. Ich denke, du kennst es oder hast du mir das sogar empfohlen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall 101 Fragen oder 111 Fragen, die man sich, die man der Partnerin oder sich selbst, wie auch immer, stellen sollte, bevor man heiratet.
ich weiß nicht, ob du...
Okay, dann habe ich das im Podcast gehört. Aber egal, auf jeden Fall ist auch so ein Buch, wo halt Beziehungsfragen sind, bevor man dann wirklich ja auch die Eheschließung eingeht. Und das finde ich auf jeden Fall auch ein super interessantes Thema, da einfach auch diese Gespräche zu führen mit seinem Partner, weil das im Endeffekt der Mensch, der dir am nächsten steht, wörtlich 24/7, wenn du da zusammenlebst. Und da ist es schon wichtig, dass man sich da wirklich, ich wollte gerade sagen, in- und auswendig kennt, aber das ist wieder ein bisschen zweideutig dann. Deswegen, ich glaube, wir machen einfach mal Schluss für heute. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, dass man da auf jeden Fall wirklich auch mal diese tiefgründigen Gespräche führt und nicht nur oberflächlich. Ja, so viel aber zu der heutigen Episode. Ich hoffe, ihr konntet euch einiges mitnehmen. Lasst uns doch gerne mal Feedback da, wenn wir auch öfter mal Fragen des Lebens machen sollen, weil ich denke, da sprechen wir mehrere Themen an und da können wir auf jeden Fall viele Leute abholen und auch vielen helfen. Deswegen schreibt mir doch gerne mal die oder schreibt uns doch gerne mal das Feedback in die Kommentare und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode. Vielen, vielen Dank auch an dich, Emanuel. Du warst unvorbereitet hier dabei, hast super, super Inhalte wirklich geliefert. Deswegen bin da super dankbar dafür. War eine Hammer-Episode und ja, schreibt uns gerne mal euer Feedback auch unten rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin alles, alles Gute und bis dann. Macht es gut. Ciao, ciao.